SRF Digital.
Ich bin Jörg Tschirle und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, hier im Podcast tönt es plötzlich ganz anders. Der Digital-Podcast hat ein neues Layout bekommen, wie man dem in Radiosprache sagt. Wir haben Freude daran und ich hoffe, es gefällt noch auch. Sonst bleibt aber alles beim Auto und wir machen gleich weiter wie immer, nämlich mit den Themen von dieser Woche. Verleger, die mehr Recht fordern. Ein Game, wo alles ganz einfach ist. Und Kunst, die kaputt geht. Weil was bei klassischen Kunstwerken ganz selbstverständlich ist, dass man gut zu ihnen schaut, schliesslich soll ja unsere Kinder noch die Mona Lisa sehen lachen, das aufbewahren, das ist bei digitaler Kunst viel schwieriger. Ob digitale Kunst sich überhaupt richtig lässt konservieren, dieser Frage geht eine Ausstellung nachher im Haus der elektronischen Künste in Basel. Der Luzi Müller war vor Ort.
In den eher kargen Ausstellungsräumen begegnen mir sehr unterschiedliche Kunstwerke, die aber eines gemeinsam haben. Ein Computer mit der dazugehörenden Software ist wesentlicher oder gar einziger Bestandteil des Werkes. Von einem Bildschirm, der fiktive Nachrichten aus dem Internet generiert, über skulpturale Videoinstallationen, die einen regelrechten Bilderrausch erzeugen, bis hin zu selbst erfahrbaren Trambahnsimulationen. Und die Werke haben noch etwas gemein. Sie sind von rasantem Zerfall bedroht, erläutert mir Bernhard Serex. Er kuratiert das Medienmuseum am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe sowie die aktuelle Ausstellung in Basel.
Der Computer, den Sie vor 5 Jahren gekauft haben, funktioniert heute nicht mehr bzw. ist überholt. Und es kommt hier zu Folgendem. Entweder steht für das Werk die alte Hardware nicht mehr zur Verfügung oder auf der neuen Hardware ist eine Software installiert, mit der die alte Software des Werkes nicht mehr kooperieren und funktionieren kann.
Die gleichen Probleme, die für den gewöhnlichen Computeranwender eine Plage sind, werden für digitale Kunst zur existenziellen Bedrohung. Das wird bei meinem Rundgang deutlich. Ich setze mich nun auf eines der Exponate der Ausstellung. Die Installation besteht aus einem Fahrrad, ähnlich wie ein Hometrainer ist er hier aufgebaut. Ich kann mich darauf setzen, treten und nun beginnt die Videowand vor mir sich zu bewegen. Ich kann an Buchstaben vorbeifahren, an Texten, wie ich realisiere, die aus dem Boden ragen wie Wolkenkratzer. Ich kann an ihnen vorbeifahren und sie dabei entschlüsseln und die Texte so erfahren.
Dieses Werk ist 1989 für einen Computer geschrieben worden, den es heute nicht mehr gibt. Wir versuchen, diesen Computer zu erhalten bzw. auf dem Gebrauchtgerätemarkt immer wieder zu erwerben. Aber es ist ganz sicher, dass in 5 bis 10 Jahren diese Geräte überhaupt nicht mehr funktionieren und damit wäre dieses Werk für immer und ewig verloren.
Eine Halbwertszeit von einem Jahrzehnt, das ist doch bedenklich kurz, verglichen mit Kunstwerken aus früheren Epochen. Bernhard Serex glaubt, dass dereinst nicht viel von dem übrig bleiben wird, was wir heute im Namen der Kunst und der Populärkultur produzieren.
Sicherlich wird sich das von selber filtern über die Geschichte und über die vielen Verluste. Es ist die Frage, ob wir diesen Verlusten, die zufällig entstehen, zusehen wollen oder ob wir eventuell selbst hingehen und eine Auswahl treffen für die Dinge, die wir erhalten und überliefern wollen.
Doch es stellt sich nicht nur die Frage nach der Auswahl. Auch Kunstwerke, die wir erhalten wollen, werden sich in ihrer Form verändern. Vor einer mächtigen Videoinstallation des koreanischen Künstlers Namjoon Paik wird mir sofort klar, es wird nicht mehr das gleiche Kunstwerk sein, wenn einst die für Paiks Arbeiten typischen Röhrenbildschirme durch moderne Flatscreens ersetzt werden. Irgendwann verkommt das Werk so zu einer Dokumentation dessen, was es einmal war. Nicht zuletzt darum unterstreicht Bernhard Serex, wie wichtig die Pflege unserer digitalen Kultur ist.
Wenn wir die Kunst achten, die aus der Vergangenheit auf uns überkommen ist, dann wissen wir sehr gut, warum, nämlich weil unsere Identität darin begründet ist. Worin sollte die Identität späterer Generationen begründet sein, wenn wir unsere heutige Kunst so behandeln, dass sie in 5 Jahren nicht mehr da ist?
Bei uns im Internet findet ihr übrigens eine Bildergalerie zur Ausstellung auf srf.ch unter der Rubrik digital. Und am Schluss von diesem Podcast gibt es noch ein ausführliches Interview mit dem Kurator von der Ausstellung, Bernhard Serex. Wenn man etwas geleistet hätte, möchte man natürlich nicht, dass ein anderer mit dem Geld verdient. Ich glaube, das geht uns allen so. Darum haben auch die Schweizer Verleger gar keine Freude daran, dass andere im Internet einfach ihre Inhalte übernehmen. Google zum Beispiel. Google durch Inhalt stellen, sagt der Verlegerpräsident Hans-Peter Le Brumont. Und darum prüft er eine Klage gegen Internet Ries. Ich habe Rebecca Williger erklärt, was die Verleger genau für ein Problem haben mit Google. Sie sind nicht einverstanden, dass Google einfach so Inhalte aus den Zeitungen übernehmen. Sei es in den Suchresultaten, das kennt man. Wenn man etwas googelt, gibt es so eine Schlagzeile als Link, die auf Artikel führt. Und gerade unter dem Link hat es noch einen kurzen Text. Das ist das eine Beispiel, das nicht passt. Und das andere Beispiel wäre Google News. Das ist eine Nachrichtenseite, die automatisch sich selber zusammenstellt. Also da ist ein Algorithmus dahinter. Und auch dort sieht man wieder Schlagzeilen und kleine Textanrisse aus verschiedenen Quellen, die in bestimmten Rubriken gesammelt werden. Aggregator heisst so etwas und das macht nicht nur Google, sondern Dienst, da gibt es auch andere Aggregatoren. Und das sind natürlich neue Mitspieler jetzt im Geschäft mit den News. Also wenn man sich das überlegt, früher hat der Verleger Inhalte produzieren, hat die näher im Publikum verkauft und hat von dem Geld bekommen. Zusätzlich hat er natürlich noch Einnahmen gehabt durch die Werbung. Mhm. Und heute im Internet können die Inhalte eben auch von anderen gezeigt werden. Und die zwacken sich ein Teil vom Geld ab, ein Teil vom Werbekuchen ab und das passt den Verleger nicht.
Und was wollen die Verleger dagegen machen?
Sie machen sich jetzt stark für ein sogenanntes Leistungsschutzrecht. Das ist ein Recht, das es in der Schweiz noch nicht gibt. Das ist ähnlich wie das Urheberrecht. Und es gibt den Verleger die Möglichkeit, dass sie genau kontrollieren können, wer ihre Inhalte wie weiterverbreitet und wer unter Umständen wegen dem Weiterverbreiten auch ein bisschen etwas dafür müsste zahlen. Das ist übrigens nicht nur in der Schweiz ein Thema. In Deutschland ist man in der ganzen Diskussion schon weiter. Da ist das Leistungsschutzrecht schon als Gesetzesentwurf.
Was wären denn die Konsequenzen von so einem Gesetz?
Ich glaube, dass sie sich die Verleger noch nicht ganz klar, selber noch nicht ganz klar und auch nicht ganz einig. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht präzisieren, es gibt auch ein paar Verleger in der Schweiz, die sagen, wir brauchen gar kein solches Leistungsschutzrecht. Aber kommen wir wieder auf Deutschland zurück und nehmen wir das als Beispiel. Der Gesetzesentwurf dort wird vorgesehen, dass die Links in der Suchmaschine, die auf die Artikel verweisen, also die Schlagzeilen, die wären noch okay. Alles, was über das rausgeht, die Textanrisse, die kurzen drunter, die wären verboten oder würden eben kosten. So weit will in der Schweiz, glaube ich, nie mehr gehen. Hier steht ohne Google als Suchmaschine selber im Visier. Es geht eben eher um die Aggregatoren, wie Google News eine ist, also die automatischen News-Übersichten. Was die nicht mehr so gerne Konsequenz für uns, für das Publikum wäre, eben, dass wir solche Dienste nicht mehr nutzen könnten oder dafür müssten zahlen vielleicht. Mhm. Und auch, dass wir selber nicht mehr einfach mit Inhalten aus Zeitungen, aus Newsquellen können, umgehen, wie wir wollen. Nehmen wir als Beispiel jemanden, der privat ein bisschen bloggen, der könnte dann nicht mehr Artikel nehmen, in seinen Blog reinstellen und vielleicht noch so ein bisschen ergänzen oder zusätzlich kommentieren.
Wenn man etwas geleistet hat, dann will man nicht, dass nachher ein anderer mit dem Geld macht. Das geht, glaube ich, allen so. Darum haben auch die Schweizer Verleger keine Freude daran, dass andere im Internet einfach so ihre Inhalte übernehmen. Das soll aufhören. Darum fordern sie ein Leistungsschutzrecht. Aber Jürg Tschirn von der SRF Digital Redaktion, du findest, so ein neues Gesetz wäre gar keine gute Idee. Warum nicht?
Ja, weil es gar nicht eigentlich nötig ist. Es gibt jetzt schon Gesetze, die genau das regeln, die die Verleger hier möchten verbieten. Ich muss sagen, ich habe die Position der Verleger natürlich gut verstehen. Es gibt immer mehr Leute, die sich online informieren, also nicht mehr über eine gedruckte Zeitung. Und online bekommen sie die Informationen, die sie wollen, eben gratis oder sie wollen kein Geld dafür zahlen. Das heisst, ein grosser Teil der Einnahmen für die Verleger bricht so weg. Gleichzeitig werden auch noch die Werbeeinnahmen weniger, weil Google schneidet sich da mittlerweile ein schönes Stückchen davon ab, eben mit der Werbung, die Google neben seinen Suchergebnissen anzeigt.
Aber dann ist ja gleich etwas dran an dieser Kritik.
Ja, Google ist in meinen Augen jetzt hier mehr spielen sie ein bisschen die Rolle von einem Sündenbock. Nehmen wir zum Beispiel den Kiosk. Auch dort hängen Schlagzeilen von Zeitungen. Die Leute lesen vielleicht die Schlagzeilen, gehen zum Kiosk her, kaufen dann aber nicht die Zeitung, sondern irgendwie Schleckzeug oder sonst so etwas. Da würde jetzt auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, oh, das sind Einnahmen, die den Verleger entgangen sind. Der Kiosk muss sie jetzt unbedingt entschädigen dafür. Aber wenn Google das macht, wenn die neben ihren Suchresultaten Werbung anzeigen, dann sollte das plötzlich ein Problem sein. Kommt dazu, dass die Verleger eben von Google auch noch profitieren. Wenn man schaut, gut ein Drittel der Leser von Online-Zeitungen, die finden ihren Weg dorthin dank Google. Und je mehr Besucher so eine Online-Seite hat, umso interessanter wird sie dann auch für die Werbung. Darum haben gerade Verleger in den letzten vielen Jahren viel investiert, um von Google besser gefunden zu werden. Und es ist ein bisschen komisch, wie plötzlich genau das ein Problem soll sein jetzt.
Aber es gibt ja noch nicht nur Google, es gibt ja noch andere Seiten, die mit dem Inhalt der Zeitungen Geld verdienen.
Ja, und auch gegen die gibt es jetzt, jetzt schon die rechtlichen Mittel, um vorzugehen. Top-Comments ist ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang viel umgeht. Es ist eine Seite, die Online-News hat gesammelt für seine Abonnenten und die eben zur Verfügung gestellt hat. Und nach nur 9 Monaten hat Top-Comments auf Druck von den Verlegern schon wieder müssen aufgeben. Also man sieht, es gibt griffige Gesetze. Auch für den Fall, dass jemand zum Beispiel einen ganzen Artikel wird nehmen oder sogar eine ganze Zeitung, die in ein PDF umwandelt und ins Internet stellt, zum Beispiel für eine File-Sharing-Plattform. Auch da gibt es jetzt schon die Möglichkeit, solche Leute vor Gericht zu bringen.
Aber eben, die Verleger wenden ein neues Gesetz. Das heisst, sie sind nicht zufrieden mit den Möglichkeiten, die es schon gibt.
Sie sagen im Moment oder mit den bestehenden Gesetzen, die wir haben, sei es einfach noch viel zu mühsam, so ein Verfahren in Gang zu bringen. Es sei zum Beispiel auch sehr schwierig, die Schadenssumme abschätzen. Also wie viel Umsatz einem Verleger entgeht, wenn die Leute die News eben schon an einem anderen Ort haben gesehen und dann nicht mehr beim Verlegerzeitung kaufen oder auf eine kostenpflichtige Seite gehen. Die Schätzungen, wie viel Umsatz da verloren geht, die sind häufig so teuf, das Gericht gar nicht erst würde darauf eingehen. Und ich glaube, das zeigt aber ohne ein bisschen, dass das Problem eben gar nicht so gross kann sein. Das Leistungsschutzrecht, das würde letzten Endes den Verleger auch nicht wirklich helfen in dieser Krise. Das Publikum, zum Beispiel Blogger, die würde aber stark eingeschränkt werden in dem, was sie mit den Inhalten aus dem Internet machen können. Und ich glaube nicht, dass es dass der Wert wäre, ein neues Gesetz einzufügen, das niemandem hilft, aber vielen Leuten so ein bisschen das Internet vermisst. Und zu diesem Thema haben wir noch etwas für euch im Internet, nämlich ein Video, das das Leistungsschutzrecht ganz einfach erklärt. Einfach dank der Hilfe von herzigen kleinen Kartonmandeln. Und der Game-Tipp von dieser Woche? Ja. Lassen wir es doch gerne Tom Giesler sagen.
Die Welt die wird ja immer komplizierter, immer komplexer und undurchschaubarer. Heute hat schon der Küchenmixer eine Bedienungsanleitung, die ist dicker als das Alte Testament. Da loben wir uns alles, was wir einfach so verstehen. Ohne Bedienungsanleitung, ohne Einführungskurs und Workshop, einfach so. Das gibt's noch im Fall.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Game mal wieder ganz einfach. Hundreds heisst das Game, wo uns Guido Berger, SRF Digitalredakteur, heute vorstellt. Ihr hört schon ein bisschen, wie es tönt. Es tönt auch schon einfach und das Spielprinzip ist auch sehr einfaches, Guido.
Wirklich, man kann es ganz schnell erklären. Eine graue Blase hat es auf dem Bildschirm da von meinem Telefon und die sollen wir aufblasen, die Blase. Und zwar so, dass man drauf drückt und wenn man drauf bleibt, dann wächst sie. Und dann hat sie so eine Zahl drauf und wenn die Zahlen alle zusammen 100 geben, dann haben wir den Level geschafft. Das ist es eigentlich schon. Da gibt es nur eine Bedingung. Solange man auf so einer Blase drauf fingert und sie wächst, solange ist sie rot. Und wenn sie in dem Moment irgendetwas anderes berührt, dann verlieren wir gerade. Das ist das Einzige, wo man muss aufpassen drauf. Das ist alles. Und es ist super.
Das wäre der heutige Game-Tipp auf SRF 300. Eines der wenigen Games, die man in 40 Sekunden erklärt hat. Es kommt jetzt noch ein grosses Aber. So simpel ist dann eben doch nicht das Game. Und darum nehmen wir uns gerade noch mal ein bisschen Zeit, um uns noch ein bisschen intensiver mit Hundreds zu beschäftigen. Das ist zwar sehr einfach und trotzdem, sagst du, brillant.
Brillant und spannend.
Du musst einfach anlangen. Dann wächst es. Etwa so kann man das zusammenfassen, was der Guido gerade macht. Mir gegenüber, es ist ein iPhone-Spiel, das er am Spielen ist. Hundreds heisst es. Der Guido Berger, SRF 3 Digitalredakteur, hat es uns erklärt, gerade vorher, wie es geht. Man muss mit dem Finger Blasen auf dem Display mit Berühren wachsen lassen. Tönt relativ einfach, tönt nicht danach, als würde es sehr lang sehr spannend bleiben.
Doch, ich finde, es bleibt wirklich lang spannend. Und zwar, weil eigentlich in praktisch jedem Level wieder irgendein neues Element dazukommt, also eine neue Variante von dem ganz einfachen Spielprinzip. Zum Beispiel bewegen sich die Blasen dann natürlich, prallen voneinander ab. Und je nachdem, ob es jetzt wenig oder viel Blasen auf dem Bildschirm hat, ist es dann entweder ganz langsam und entspannt oder es ist ein ziemliches Chaos, wo man dann so auf den richtigen Moment muss warten und eben muss aufpassen. aufpassen, dass keine Blase eine andere berührt, wenn sie rot ist. Je mehr durcheinander, desto schwieriger. Später gibt es dann auch Blasen, die immer rot sind. Also nicht nur dann, wenn man sie berührt, sondern immer rot sind. Und die dürfen dann gar nichts mehr anders berühren. Man muss so wie das Zeug aus dem Weg räumen dann. Oder Sägeblätter, die so rumschweben. Und die Blasen, die schon gewachsen sind, denen lassen sie dann die Luft wieder raus. Also da fängt man dann immer wieder so ein bisschen von vorne an. Das ist unter einem Zeitdruck. Und dann gibt es noch als letztes Beispiel gibt's noch so zwei Blasen, die mit einer Linie verbunden sind und die nur wachsen, wenn man beide Blasen gleichzeitig drückt. Und dort geht es dann eher darum, die Finger irgendwie aufs Telefon zu bringen und das gleichzeitig zu drücken, ohne andere Sachen zu verdecken. Also so wird es einfach laufend variiert.
Also es kommt immer wieder etwas Neues dazu. Und genau das ist auch die Brillanz am Spiel. Nicht die neuen Sachen, die dazukommen, sondern dass eben genau nichts musst erklärt bekommst.
Das ist super, ja. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Wie praktisch jedem anderen Spiel wäre das so, dass dann ein Textchen würde und einem würde sagen, was man jetzt mit dem neuen Spielelement muss machen und was das bedeutet. Und das ist da überhaupt nicht so. Das kommt einfach und dann fingert man mal drauf und begreift gerade sofort, was man mit dem machen soll. Das ist wirklich immer intuitiv klar. Und das ist einfach eine sehr grosse Leistung, ein Spiel so zu gestalten, dass das eben immer klar ist. Und dann einfach etwas, was mir auch sehr gut gefallen hat daran, ist, wenn so ein neues Spielelement kommt, dann verändert es immer die Spielweise. Also so das Gefühl beim Spielen ändert sich dann. Mal ist das Spiel eher so, dass man wartet, ein bisschen Geduld muss haben und so wie auf den richtigen Moment muss warten, um neu mit eine Blase wachsen zu lassen und kurz darauf fingern. Manchmal muss man auch schnell reagieren und auf mehrere Orte am Bildschirm gleichzeitig schauen, dass man es nicht verpasst, den richtigen Moment. Oder eben dann gibt es die, wo man eher so die Finger muss verrenken und schauen, dass man nicht irgendwo noch eine rote Blase in einem toten Winkel hat unter dem Finger oder so. Also es ist wirklich einfach sehr schön, sehr schlicht, meisterhaftes Spiel.
Hebst du noch mal ein bisschen das Mikrofon? Und so tönt es die ganze Zeit.
Das ist spannend.
Irgendwann hebst du ab und vergiss dich und die Welt und ich komme.
Und jetzt?
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Luzi, du hast in unsere Mailbox geschaut.
Nach zwei Mails da rausgepickt. Das erste ist vom Urs Blättler. Er schreibt: Guten Morgen, im Geschäft arbeite ich mit Windows 7. Bei der alten DRS-3-Seite konnte ich am Kompi ohne Probleme Radio hören, streamen. Seit die neue SRF-Seite aufgeschaltet ist, funktioniert das bei mir einfach nicht mehr. Könnt ihr mir helfen? Besten Dank. Würde man sehr gern, Herr Blättler, wir sind aber selber nicht genau sicher, was Sie für ein Problem haben, weil wir arbeiten hier bei uns im Haus auch mit Windows 7 und wir haben das nicht schon lange gemerkt und bei uns funktioniert auch das Streaming. Also irgendwie haben Sie dort ein spezifisches Problem, das wir aus der Ferne nicht lösen können. Was ein bestehendes Problem ist, das wissen wir, dass man die Lautstärke nicht regeln kann beim Player, aber das wird sich demnächst ändern. Dann ist das zweite Mail, das ich hier habe, ist von Julian Imholz. Er schreibt: In der letzten Podcast-Ausgabe habt ihr über Mixed Reality Games gesprochen. Das war Ingress, wo wir da angeschaut haben. Mein Tipp: SBB Mobile Connect. Mit Hilfe dieser App trackt man seine gefahrenen Bahnstrecken und erhält dafür Punkte, Achievements und man kann auch zum Mäher einer Strecke oder einer Haltestelle werden. Wir haben das selber noch nicht ausprobiert, aber es klingt sehr interessant und ich glaube, wir machen das. Und wenn jemand das von den Hörern vor uns will ausprobieren, go ahead.
Und wir freuen uns natürlich auch weiter über solche Tipps, Sachen, die euch aufgefallen sind oder vielleicht auch mal einen Themenvorschlag oder Kritik. Das könnt ihr uns alles schreiben an unsere Adresse digital@srf.ch oder ihr könnt es gerade auch bei Facebook schreiben. SRF Digital heissen wir dort. Und das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen. Und zum Schluss, da gibt es jetzt noch das versprochene Interview mit dem Bernhard Serex. Er ist der Kurator der Basler Ausstellung Digital Artworks.
Wir haben Kunstwerke gesehen oder doch Kunstwerke von den frühen 90er Jahren. Was sind so die ältesten Kunstwerke, mit denen Sie überhaupt arbeiten?
Wir haben in der Ausstellung hier und auch in der Sammlung des ZKM Kunstwerke aus den 60er und 70er Jahren, die schon als digitale Kunstwerke zu bezeichnen sind.
Sie haben auch während der Führung von digitalen Kunstwerken gesprochen. Es gibt ja auch der Begriff mediale Kunst. Soll man sich auf die Begrifflichkeit digitale Kunst einigen?
Man kann sich nur dann darauf einigen, wenn man genau weiß, was man meint. Ja? Die Gegenwartskunst besteht aus allen bisher bekannten Künsten und aus den neuen Technologien. Innerhalb derer gibt es die elektronische Kunst. Innerhalb derer kann man sagen, gibt es auch die digitale Kunst. Damit ist gemeint die Kunst, die tatsächlich aus der Programmierung von Computerprogrammen heraus entstanden ist.
diese Ausstellung beschäftigt sich eben mit den Herausforderungen, die die Konservation dieser Kunstwerke stellt. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen im Gegensatz zu einem klassischen Gemälde beispielsweise?
Es gibt zwei Herausforderungen, die wir nennen können. Und zwar, dass einem jeden bekannte schnelle Wechseln von Hardware, der Computer, den Sie vor 5 Jahren gekauft haben, funktioniert heute nicht mehr, beziehungsweise ist überholt. Man kauft einen neuen. Und zweitens, die ständige Veränderung der Software. Es gibt immer neue Versionen. Und es kommt hier zu Folgendem. Entweder steht für das Werk die alte Hardware nicht mehr zur Verfügung, oder auf der neuen Hardware ist eine Software installiert, mit der die alte Software des Werkes nicht mehr kooperieren und funktionieren kann.
Gibt es da ein prominentes Beispiel, das Sie hier nennen können für ein Kunstwerk, wo man das typisch daran erläutern könnte?
Ich nehme ein Beispiel aus der Ausstellung. Es ist ein Werk von Geoffrey Shaw, das heißt Legible City, die lesbare Stadt. Dieses Werk ist 1989 für einen Computer geschrieben worden, den es heute nicht mehr gibt. Wir versuchen, diesen Computer zu erhalten, beziehungsweise auf dem Gebrauchtgerätemarkt immer wieder zu erwerben. Aber es ist ganz sicher, dass in 5 bis 10 Jahren diese Geräte überhaupt nicht mehr funktionieren und damit wäre dieses Werk für immer und ewig verloren.
Es geht ja darum auch, glaube ich, dieser Ausstellung zu sensibilisieren, dass hier dieser Verlust überhaupt, zu welchem Umfang dieser Verlust hat. Können Sie das in Ihre Worte kleiden, bitte schön?
Ja, ich will einfach mal provokativ sagen, der Verlust wäre genauso groß wie die Zerstörung des Basler Münsters. Wenn ich das erläutere, dann muss ich Folgendes sagen. Unsere Kultur, die heute eine digitale Kultur ist, sollte uns so viel wert und wichtig sein, dass wir sie achten, dass wir auf die bestmöglichen Ergebnisse achten. Das meine ich nicht im technischen Sinne, sondern ich meine dies im inhaltlichen und ethischen Sinne. Wenn wir die Kunst achten, die aus der Vergangenheit auf uns überkommen ist, dann wissen wir sehr gut, warum, nämlich weil unsere Identität darin begründet ist. Worin sollte die Identität späterer Generationen begründet sein, wenn wir unsere heutige Kunst so behandeln, dass sie in 5 Jahren nicht mehr da ist?
Macht es denn aus dieser Überlegung heraus überhaupt einen Sinn, hier eine Grenze zu ziehen zwischen Kunst und Publikation oder Inhalte der Populärkultur, Spiele, die sind ja auch von diesem Zerfall bedroht, Computerspiele oder Filme auf YouTube. Oder wo ist da die Grenze zu Kunst und allgemein unserer aktuellen Kultur?
Absolut. Also wir haben bisher, bis vor ungefähr 20 Jahren, in einer analogen Kultur gelebt. Das heißt, wir konnten mit unseren eigenen Sinnen, mit denen wir ausgestattet sind, die Werke erschließen und lesen, alles das erkennen, was die Menschheit geschaffen hatte. Hierzu gehörte natürlich auch Sensibilität und Verstand und Wissen. Heute ist es aber so, seitdem wir in einer digitalen Kultur leben, sind wir abhängig geworden von den Formaten, von den Geräten, von den Technologien, von den Kommunikationswegen, auf denen diese digitale Kultur beruht. Sie können mit Ihren eigenen Augen keine DVD lesen und wenn Sie kein DVD-Lesegerät mehr haben, dann ist der Inhalt dieser DVD auf immer und ewig verloren.
Was müssen wir denn tun, damit das nicht passiert? Was ist hier auch ein persönliches Anliegen vielleicht von Ihnen?
Es ist ein sehr schwieriger Prozess. Wir produzieren viel zu viel. Wir haben viel zu viel digital angesammelte Artefakte. Sicherlich wird sich das von selber filtern über die Geschichte und über die vielen Verluste. Es ist die Frage, ob wir diesen Verlusten, die zufällig entstehen, zusehen wollen oder ob wir eventuell selbst hingehen und eine Auswahl treffen für die Dinge, die wir erhalten und überliefern wollen.
Also das wäre Ihr allgemeiner Lösungsansatz, dass wir proaktiv werden in der Auswahl.
Absolut. Das wäre die ethische Ebene. Und wenn wir es auf der technischen Ebene nochmal sehen, sind damit natürlich gigantische Investitionen verbunden. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch in der Ökonomie, in dem, was wir einsetzen, zu dem stehen, was wir erhalten wollen. Nochmal auf eine weitere, andere, niedrigere technische Ebene. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir heute anlegen, die Geräte, weiterhin auch in Zukunft kompatibel bleiben, dass wir nicht immer wieder neue Ansätze machen aus vordergründigen ökonomistischen Gesichtspunkten, die das, was bisher geschrieben und aufgezeichnet worden ist, bewusst und absichtlich nicht mehr lesbar machen, damit der Hersteller neue Geräte verkaufen kann. Ich denke, es muss eine auch politisch begründete Bewegung gegen den Konsumismus geben.
Sind Werke, die beispielsweise heute auf YouTube oder auf sonst einer virtuellen Plattform sind, auch irgendwo außerhalb noch greifbar? Das ist ja sicher auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wo ist überhaupt ein Kunstwerk und wo ist es verfügbar?
Also während ich bisher ein Werk in meinen Räumen aufbewahren konnte, in dem Moment, wo ich es in das öffentliche Netz hineingebe, werde ich von den Bedingungen dieses Netzes abhängig und ich werde das Werk in dem Moment verlieren, wo der Netzbetreiber oder das Konzept, das dahinter steht, sich verändert oder sogar ganz abgeschaltet wird. Das ist ganz klar. Wir leben aber auch in einer Zeit, wo wir dieses durchaus akzeptieren. Wir müssen nur wissen, dass es so ist und dass wir es akzeptieren. Und es ist auch völlig richtig und klar, dass viele Künstler der Gegenwart nicht für die Ewigkeit produzieren, sondern genau unter dem Gesichtspunkt eines flexiblen, variablen Mediums ihre Arbeiten an die Öffentlichkeit bringen und auch wissen, dass diese Arbeiten nicht für eine lange Zeit geschaffen sind.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.